Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Einen schönen guten Abend. November 2011 war es, als Deutschland erfuhr, dass es eine Terrorzelle namens Nationalsozialistischer Untergrund NSU gibt. Am 4. November wurden die Rechtsterroristen Mondlos und Bönhard tot in ihrem Wohnmobil aufgefunden. Die Komplizin Schäpe stellte sich wenige Tage später. 10 Morde an Migranten und an einer Polizistin werden dem NSU zwischen 2000 und 2007 zugeschrieben. Was haben jetzt Politik, Sicherheitsbehörden, Medien, Gesellschaft aus dem Geschehen gelernt? Haben sie tatsächlich erkennbar etwas gelernt und wenn, dann das Richtige? Darüber diskutieren der Soziologe Matthias Quent, der Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel, Caro Kelder von der Organisation NSU Watch und die Journalistin Annette Rammelsberger. Annette Rammelsberger hat für die Süddeutsche Zeitung 5 Jahre lang den Prozess gegen Beate Schäpe und 4 Unterstützer verfolgt. Ich denke mal, kaum jemand war häufiger an den insgesamt 438 Verhandlungstagen dabei. 2018 wurden die Urteile gesprochen, Haftstrafen für die Unterstützer, lebenslänglich für Beate Schäpe. Aber, Frau Rammelsberger, am Ende sind denn doch viele, viele Fragen offen geblieben. 1200 Akten mit Ermittlungen zum Trotze, oder?
Ja, es ist natürlich nicht alles zu einem guten Ende gekommen. Auch wenn sich das die Angehörigen der Opfer so sehr gewünscht haben. Es ist wirklich, ja, diese Welle an Hoffnung, die in diesen Gerichtssaal gebrandet ist, die ist dann ein wenig verebbt. Vor allem am letzten Tag, als das Urteil gesprochen worden ist, und auf der Besuchertribüne Rechtsradikale johlten, weil sie so glücklich waren, dass einer der ihren, André E., nicht in Haft musste. Also das war etwas, was emotional schwierig war. Das andere ist allerdings etwas, was für den Staat und für die Gesellschaft schwierig ist.
Wir werden viele von diesen Fragen berühren an dieser Diskussion. Caro Keller ist Sprecherin des Bündnisses NSU Watch. Da hat sich ein rundes Dutzend antifaschistischer und antirassistischer Gruppen und Einzelpersonen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengeschlossen und arbeitet seit einem Jahrzehnt an dem ganzen Themenkomplex. Die Aufarbeitung, wir haben es nicht nur von Annette Rammelsberger eben noch mal hören können, die juristische, strafrechtliche Aufarbeitung hat ihre Grenzen. Aber insgesamt ist die Aufarbeitung nicht vorbei, oder?
Die Aufarbeitung des NSU-Komplexes ist auch nach 10 Jahren nicht vorbei. Zum einen sind viele Fragen offen. Die dringendsten Fragen der Angehörigen und Betroffenen. Wer hat die Hinweise auf die Tatorte gegeben? Wie hat das Netzwerk des NSU genau funktioniert? Und auch die Aufarbeitung und die Konsequenzen sind ausgeblieben. Wenn wir die Frage dann stellen, wer hat was aus dem NSU-Komplex gelernt, sehen wir, dass viele Teile der Gesellschaft, der Behörden nicht genug gelernt haben und noch nicht genug Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gezogen haben.
An welchen Punkten genau, das werden wir ein bisschen aufdröseln. Professor Matthias Quent ist Soziologe und Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Strafprozesse, sind ein juristischer Prozess. Würden Sie denn sagen, abgesehen vom Ende her gedacht, was wir eben noch mal gehört haben, dass so ein Prozess den Opfern gerecht werden kann?
Nun, Gerechtigkeit aus der Perspektive der Angehörigen, der Betroffenen kann ein solcher Prozess offensichtlich nicht herstellen, konnte dieser Prozess nicht herstellen. Das mag etwas damit zu tun haben, dass die Erwartungen andere sind, als es die Funktion eines solchen Senates dann ist. Insofern ist, glaube ich, die Frage der Gerechtigkeit eine sehr weitgreifende und da zeigt sich hier am NSU-Komplex ja ein ganz zentraler Punkt, dass die Phänomene, über die vor Gericht verhandelt wurden, ja nicht nur strafrechtlich relevante Phänomene sind, sondern so etwas wie Rassismus in der Gesellschaft, Rassismus in Institutionen, die Frage des Umgangs mit Rechtsextremismus, auch wenn er nicht strafrechtlich relevant ist, Dinge sind, die über den NSU-Komplex, ja nicht abgeschlossen ist, bis heute weiterreichen und die ja regelmäßig auch mit neuen Anschlägen aus dem rassistischen rechtsextremen Spektrum eine Reaktualisierung erfahren.
Wir werden diese Stichworte auch aufgreifen. Zunächst erst einmal möchte ich Professor Wolfgang Seibel in dieser Runde begrüßen, Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler an der Uni Konstanz und an der Hertie School of Governance in Berlin. Er hat unter anderem eine Studie über die Mechanismen des Behördenversagens, namentlich der Polizei, beim NSU vorgelegt. Herr Seibel, die Mordserie des NSU begann im Jahr 2000, also vor 21 Jahren, mit dem Mord an dem 39-jährigen Blumenhändler Enver Cimcek in Nürnberg. Und fast 14 Jahre lang blieb der NSU unentdeckt. Wenn wir über die Aufarbeitung reden, dann fragen wir uns natürlich weit über das Juristische hinaus, was für Gründe konnten dazu führen, dass das Treiben des NSU, es gab ja auch Bombenanschläge, es gab Banküberfälle, dass das so lange nicht gestoppt wurde, nicht entdeckt wurde. Was ist für Sie der Hauptgrund?
Wir haben hier zunächst mal ja zwei Kernepisoden. Bei der Bildung, bei dem Tätigwerden der NSU-Terrorgruppe. Zunächst das, was sich in Thüringen abspielt, im Wesentlichen bis zum Januar 1998, also der Zeitpunkt, als die Gruppe abgetaucht ist. Dann eben das Einsetzen der Mordserie, erster Mord eben am 9. September 2000 und zuletzt dann eben die Ermordung der Polizistin Michelle Kiesewetter 2007. Und ein wesentliches Problem war, dass die Sicherheitsbehörden, das betrifft also konkret Verfassungsschutz und Polizei, zunächst mal überhaupt gar keinen Zusammenhang gesehen haben und auch zunächst wohl auch gar nicht sehen konnten, insbesondere die Polizei nicht. Zwischen dem Abtauchen einer bereits ja als rechtsextremistischen und auch gewaltbereiten Gruppe in Thüringen im Januar 1998 und dem Einsetzen einer Mordserie, von der die Kriminalpolizei über mehrere Bundesländer hinweg ja zunächst einmal die Annahme hatte, es handelte sich hier um, wie es dann hieß, milieubedingte Straftaten aus dem Umkreis organisierter Kriminalität. Also das war diese Betriebsblindheit und die völlig fehlende Koordination zwischen verschiedenen Sicherheitsbehörden in verschiedenen Bundesländern. Das könnte man als Hauptproblem jedenfalls bei der Aufklärung dieser schweren und schwersten Straftaten einschließlich der Mordserie benennen.
Man kann zum einen natürlich organisatorische Gründe identifizieren, also die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, der Länder untereinander, der Behörden untereinander. Man kann sich aber auch fragen, ob es da so etwas gab, das Stichwort fiel schon, wie Betriebsblindheit. Hat man aus organisatorischen Gründen nicht das zusammengeführt, was man hätte sehen können, oder hat man es nicht sehen wollen?
Ich halte das Zweite eigentlich für den wichtigeren Punkt. Dieser blinde Fleck, der sich so stark in den Sicherheitsbehörden verfestigt hat, ich kann ihn ja einerseits verstehen. Viele Polizisten, viele Verfassungsschützer sind geprägt von den 70er und 80er Jahren, als die RAF die große Gefahr war, die linke Gefahr. Damit sind sie aufgewachsen. Und dann kam die Gefahr durch die Islamisten. Man denke an den Breitscheidplatz, man denke auch an die Sauerlandbande. Aber dieses Rechte, sozusagen dieses rechte Murren unter der Oberfläche, das wurde nie wirklich ernst genommen. Man hatte immer das Gefühl, die Gefahr kommt von außen, aber nicht von innen. Und deswegen war das auch so problematisch, als dann der NSU plötzlich auftauchte. Es waren ja alle wie vom Donner gerührt. Es konnte sich keiner vorstellen, dass so etwas in Deutschland stattfinden kann. Also die Blindheit für die rechte Gefahr, die war extrem ausgeprägt.
Können Sie das aus soziologischer Sicht bestätigen, Herr Quent?
Ja, nein, die Beschreibung ist erstmal völlig zutreffend. Diese Blindheit würde ich völlig unterschreiben. Aber diese Blindheit ist natürlich in einer Art und Weise auch politisch und ideologisch begründet. Also es ist ja nicht so, dass es vor dem NSU keinen rechten Terror oder keine rechtsextreme Gewalt gegeben hat. Seit 1990 gibt es weit über 200 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland. Die allermeisten davon in den 1990er Jahren. Aber auch zuvor, in den 80er Jahren, gab es Anschläge, das Münchner Oktoberfest-Attentat, bis heute nicht vollständig aufgeklärt, wie auch der NSU-Komplex. Insofern ist die Beschreibung, dass es sich hier eine Wahrnehmung eingespielt hat in den Behörden, die vor allem von der Kalten Kriegslogik geprägt wurden, im Verfassungsschutz vor allem, zu sagen, Terrorismus ist, wenn der Staat angegriffen ist, aber vor allem, wenn Menschen angegriffen werden, die gesellschaftlich diskriminierten Gruppen angehören. Und das sind ja die Opfer des Rechtsextremismus. Das sind ja in aller Regel eben nicht Politikerinnen oder auch Polizistinnen, sondern in aller Regel sind es Migrantinnen, sind es Anhänger von Subkulturen, Punks, Linke, Homosexuelle, Juden, Wohnungslose, all diese gesellschaftlich ja auch abgewertete und diskriminierte Gruppen. Und das ist durchaus nicht nur ein Fehler im Verständnis von Terrorismus. Terrorismus beginnt nicht dort, wo der Staat angegriffen wird, sondern dort, wo die Werte des Staates angegriffen werden und damit auch die Verfassung. und in zweiter Instanz auch Ausdruck sozusagen einer Staatszentriertheit, die anders als in anderen auch kriminologischen Lesarten und Strukturen, etwa wo es Gesetze gegen Hasskriminalität, gegen Hate Crime gibt, Ausdruck einer sehr starken Staatsfixiertheit in Deutschland, die sich in die Behörden durchsetzt. Und das ist nicht nur ein organisatorisches, sondern tatsächlich auch ein Problem des Abseitsseins von einer konkreten Vorstellung, was Menschenrechte eigentlich sind.
Das Stichwort, Frau Keller, fiel eben schon, nicht für möglich gehalten. Selbst ein Überlebender eines rassistisch bedingten Brandanschlags Mölln 1992, Ibrahim Aslan, hat in einem Interview jetzt wieder dieser Tage gesagt, auch er hat es lange nicht für möglich gehalten, dass Rassismus in Deutschland in diesem Maße vorhanden ist und noch dazu terroristische Ausmaße annimmt. Ist eines der Probleme, warum man es so lange nicht gesehen, entdeckt, gestoppt hat, das Treiben des NSU darin begründet?
Wir haben natürlich über die letzten 10 Jahre viele Erklärungen auch von Behördenvertreter und Vertreterinnen gehört, woran es nun gelegen hat, dass sie den NSU nicht gestoppt haben. Da geht es um Organisatorisches, da geht es auch darum, man habe sich das nicht vorstellen können, genau das. Aber wenn man hinter diese Erklärung guckt, da kommt noch etwas anderes zum Vorschein, nämlich institutioneller Rassismus. Die Polizei, die Ermittlungsbehörden haben eigentlich kaum Richtung rechts ernsthaft ermittelt. Das konnten die Untersuchungsausschüsse zeigen, die es gab zum NSU-Komplex. Sondern sie haben gegen die Angehörigen, gegen die Ermordeten selbst ermittelt. Und zwar immer mit Thesen, die sie nicht gehabt hätten, wenn dort weißdeutsche Menschen ermordet worden wären. Also da stand dann plötzlich Drogenkriminalität, Mafiatätigkeit im Raum, die aber nie nachgewiesen werden konnte. Und jedes kleinste Gerücht hat gereicht, damit die ErmittlerInnen das den Angehörigen, den Ermordeten noch weiter angehangen haben. Anders kann man das nicht beschreiben. Und das hat sich völlig verselbstständigt und war bei allen Angriffen des NSU das gleiche Muster bei den Ermittlungsbehörden. Also das heißt, nach dem Anschlag 1999 in Nürnberg, nach dem Anschlag in der Propsteigasse, nach dem Anschlag in der Kölner Kolbstraße und bei der Mordserie das gleiche Muster. Das heißt, wir haben es hier mit Institutionen zu tun, die so von Rassismus geprägt sind, dass sie sich selber auch blind machen für die Möglichkeit, dass es rechten Terror geben könnte, und auch mit Institutionen zu tun. Da kommen wir zu dieser Blindheit für rechten Terror zurück, die offensichtlich nie die Kontinuitäten von rechten Terror in Deutschland ernst genommen und aufgearbeitet haben. Weil das ist in den letzten Jahren ja auch passiert. Man hat nochmal geschaut, war denn der NSU wirklich so ein Einzelfall, wie er benannt wurde 2011, oder gibt es da noch mehr? Und natürlich gibt es mehr. Eine Geschichte von rechten Terror, die eigentlich relativ schnell mit 1945 beginnt und bis heute leider andauert.
Herr Seibel, Sie haben sich ja als Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler intensiv gerade mit der Polizei in diesem Zusammenhang befasst. Würden Sie auch sagen, dass es weniger eine gezielte Behinderung von Ermittlungen oder eine gezielte Steuerung in die falsche Richtung von Ermittlungen war, als vielmehr die Art und Weise, wie man ermittelt hat, ein Ausdruck von einer bestimmten Denke, von einer bestimmten politischen Kultur, die sich da wiedergespiegelt hat?
Also in Bezug auf die polizeilichen Ermittlungen lässt sich das nicht bestätigen, gerade nicht aus dem mittlerweile, wir haben ja mehr als ein Dutzend parlamentarische Untersuchungsberichte, 2 allein vom Bundestag. Und dann aus nicht weniger als mittlerweile 8 Bundesländern. Was Polizisten tun, ich rede jetzt mal über den Beginn der Mordserie im September 2000, ist, dass sie Ermittlungshypothesen haben. Und die Ermittlungshypothese der Polizei war eben, das ist eine sogenannte milieubedingte Straftat aus dem Umkreis der organisierten Kriminalität. Und das konnte man aus kriminalpolizeilicher Sicht durchaus plausibel finden. Das erste Opfer, der Blumenhändler Enver Jimcek, da gab es keinen Raub. Die Geldbeträge, die sich da in der Kasse befanden, die waren nicht angetastet worden. Kurz vorher hatte es tatsächlich aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität, nämlich in Verbindung mit den Niederlanden, Rauschgiftdelikte gegeben. Also das nun einer rassistischen Vorprägung der Wahrnehmung zuzuschreiben, das ist einigermaßen abwegig. Trotzdem ist es hochaufschlussreich, dass der damalige bayerische Innenminister Beckstein bei dem Zeitungsbericht, der ihm vorgelegt wurde, über diesen Mord in Nürnberg an Enver Jimcek handschriftlich eine Bemerkung gemacht hat in der Pressemappe mit dem Wortlaut: Bitte eingehend untersuchen, ist ein fremdenfeindlicher Hintergrund denkbar? Das heißt also, instinktiv war der Politiker Beckstein sozusagen näher an der Sache dran als die Bieder und, wie sie dachten, professionell ermittelnde Kriminalbeamten. Das ist ein hochaufschlussreicher Vorgang.
Ja, Beckstein hat diese Paraffe gemacht, er hat diese Frage gestellt, aber er war wirklich der Einzige in der gesamten Serie. Und ich muss sagen, ja, man redet jetzt von biederen Polizisten. Ich finde, so bieder waren sie nicht. Gerade im Fall Jimcek wurden ja auch Methoden benutzt, die wirklich nicht rechtskonform sind. Da wurde der Witwe, die von nichts wusste, die deswegen auch nichts sagen konnte, der wurde unterstellt, dass sie in einer Art Wagenburg lebt, dass sie nichts sagen darf. Und man hat versucht, sie zu erschüttern, indem man ihr das Bild einer blonden Frau gezeigt hat und ihr erzählt hat, das ist die Geliebte ihres Mannes, mit der hat er zwei Kinder. Das ist ein falscher Vorhalt, das ist vollkommen ungesetzlich. Man hat die Frau brechen wollen, die ist wirklich zusammengebrochen und man kam dann ein halbes Jahr später und hat gemeint, ja, sorry, war auch nicht so. Stimmte nicht. Also, wenn das biedere Methoden sind, muss ich sagen, dann möchte ich nicht die unbiederen hören.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Rammelsberger. Dieses Detail war mir zugegebenermaßen auch nicht bekannt. Und das ist ein natürlich absolut empörender Vorgang.
Muss man sagen, Frau Keller, dass teilweise der Art zu ermitteln, derselbe Rassismus zugrunde lag, wie der, der die Taten motiviert hat?
Ja, natürlich. Also die Angegriffenen in der Kölner Kolbstraße, die sprechen von der Bombe nach der Bombe, wenn sie über die Ermittlungen sprechen. Und das geht auch den anderen Angehörigen so. So haben sie es geschildert, auch vor Gericht. Nämlich, dass die Ermittlungen nochmal das Erlebnis des Mordes verstärkt haben. Die Ermittlungen haben ganze Nachbarinnenschaften zerstört, dadurch, dass die PolizistInnen herumgegangen sind im FreundInnenkreis, in der Nachbarinnenschaft und gefragt haben, naja, der Herr so und so, der verkauft doch Drogen, was wissen Sie denn darüber? Also direkt das vorausgesetzt haben, obwohl sie das gar nicht nachgewiesen haben, das haben sie einfach behauptet. Wenn wir uns zum Beispiel den Mord an Enver Jimcek angucken, klar, es gibt Ermittlungshypothesen, aber es hat sich schnell gezeigt, Enver Jimcek nutzt seinen weißen Lieferwagen in die Niederlande zu fahren, gar nicht um Drogen dort zu holen, sondern um Blumen zu holen, um seine Blumenstände zu beliefern. Trotzdem hat man an diesen Gerüchten festgehalten. Und schon Familie Jimcek hat bei den Polizisten in den Verhören gesagt, sie glauben, es könnte sich hier um Neonazimorde handeln. In diese Richtung hat die Polizei gar nicht geschaut. Hätte sie in die Richtung geschaut, die die Familie ihnen nahegelegt hat, aus dem Wissen heraus, es gibt Rassismus in Deutschland. Hätten sie in die Richtung geschaut, die Herr Beckstein Ihnen gezeigt hat, hätten 9 weitere Morde und 2 Anschläge verhindert werden können. Das ist die Verantwortung, von der wir hier sprechen. Und ich würde hier auf jeden Fall trotzdem von rassistischen Hypothesen, die die Ermittlungen bestimmt haben, sprechen. Und das haben wir auch erlebt in den Untersuchungsausschüssen. Die Ermittler von damals sind sich nicht zu schade dafür, die rassistischen Gerüchte, die lange widerlegt sind, vor den Untersuchungsausschüssen nochmal zu wiederholen und die Angehörigen der Ermordeten nochmal durch den Dreck zu ziehen.
Ja, vielleicht muss man an dieser Stelle auch noch mal darüber sprechen, was institutioneller Rassismus denn eigentlich bedeutet. Es geht ja nicht darum zu behaupten, dass die ermittelnden Polizistinnen in böser Absicht, wobei es auch das natürlich geben kann, rassistische Thesen verfolgt oder auch konstruiert hätten, sondern es geht darum, dass es bestimmte Systemlogiken gibt, die unabhängig von der persönlichen Einstellung des ermittelnden Beamten oder der Beamtin dazu führen können, dass bestimmte Thesen, die ein rassistisches Ergebnis haben, nämlich dass beispielsweise von einem milieubedingten Zusammenhang gesprochen wird, statt nach rechts zu ermitteln, dass die für wahrscheinlicher gehalten werden. Und das ist, wie gesagt, also keine Frage von im Zweifelsfall einem individuellen Verhalten, sondern von institutionellen Settings. Also es ist ja nicht nur eine operative, sondern eben auch eine kulturelle, vielleicht sogar normativ-gesetzliche Frage, ob solche Dinge verhindert werden, weil sie menschenrechtswidrig sind, ob solche Dinge auch dadurch eine Regel vorgeschoben wird, so wie das ja dann auch der erste NSU-Untersuchungsausschuss des Bundes eigentlich beschieden hat. Umgesetzt ist es bis heute nicht, dass die Wahrnehmung der Betroffenen ein Primat in den Ermittlungen erhalten.
Inwieweit würden Sie hier in der Runde sagen, dass die Medien einen Teil der Mitverantwortung trifft, dass dieses Narrativ von einer milieubedingten Tat, das im Umfeld der Opfer nach den Tätern gesucht wurde, mitgetragen haben. Denn die haben das, was aus der Polizei als Narrativ, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit drang, mehr oder weniger unhinterfragt, nicht gegenrecherchiert, übernommen und haben sich zum Teil und nicht nur die schlimmsten Boulevardblätter, sondern weit gestreut auch Begriffen bedient, wie beispielsweise Dönermorde. Also haben die Medien eine Mitschuld.
Ja, natürlich. Auch wir haben das übernommen. Auch die seriöse Süddeutsche Zeitung war nicht frei von diesem blinden Fleck, von dieser, ja, Betriebsblindheit, dass man glaubt, was einem die Polizei erzählt und dann diese Stereotypen übernimmt. Sozusagen, wenn da 9 Morde passieren, hintereinander immer mit der gleichen Waffe, dann muss es doch ein Serienmörder sein. Und es kann sich nur um etwas handeln wie eine Familienfehde aus der Türkei, die hier ausgetragen wird, oder eben Mafia oder graue Wölfe. Also alles, was man der Ausländerkriminalität zuordnet. Ja, da haben wir uns auch mit aufs Glatteis führen lassen. Und ich muss sagen, wir haben das innerredaktionell ganz stark diskutiert, wie das möglich ist. Und wir haben dann eine Konsequenz gezogen und gesagt, wir werden den Prozess Tag für Tag verfolgen. Wir werden sozusagen tätige Reue leisten. Und wir haben 5 Jahre, 2 Monate und 6 Tage in diesem Prozess jeden Satz und wirklich auch jeden Zwischenton zu hören.
Würden Sie denn sagen, Herr Quent, dass die Reaktion in der Öffentlichkeit, die Reaktion in den Medien eine andere gewesen wäre, wenn es sich bei den Opfern nicht dem Namen nach um Undeutsche gehandelt hätte, also nicht Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft? Wäre dann ein anderer Aufschrei, ein anderer Modus der Berichterstattung wahrscheinlich gewesen?
Ist es natürlich naheliegend, vor dem Hintergrund dessen, was wir diskutieren, zu sagen, ja, selbstverständlich schon, weil die entsprechenden Bezeichnungen, die exotisierenden rassistischen Beschreibungen, Dönermorde und so weiter, dann gar nicht funktioniert hätten und man vielleicht auch diese Externalisierung, wie sie ja die Polizei mit den Ermittlungen betrieben hat, indem sie in den entsprechenden Milieus konstruiert hat, das hätte vielleicht nicht so funktioniert, wenn das weißdeutsche Milieus gewesen wären. Da liegt, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass in dem fiktiven Vergleich sich doch hier eine hohe Wahrscheinlichkeit einstellt, dass hier mit zweierlei Maß diskutiert wird. Ich glaube, dieser mit der Verantwortung verbundene Impuls zur Selbstreflexion, wie er so vorbildhaft von der Süddeutschen Zeitung jetzt hier auch nochmal dargestellt wurde, der betrifft ja die ganze Gesellschaft und übrigens auch mein Mitglied der Wissenschaft. Also auch die Wissenschaft hat nicht gesehen, was dort passiert und hat andere Thesen weiterverfolgt, nicht im Hinblick auf diese Mordserie, aber in Fragen der Rechtsextremismusforschung etwa. Also die Selbstkritik, die wir müssen wir uns als Gesellschaft insgesamt stellen.
Ich würde Herrn Quent ausdrücklich zustimmen. Übrigens auch Ihre Bemerkung, dass struktureller Rassismus oder institutioneller Rassismus sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass er relativ unabhängig von den tatsächlichen subjektiven Überzeugungen der Akteure wirkt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Feststellung, weil alles andere würde nämlich letzten Endes diese Vorgänge auch verharmlosen. Wenn man von institutionellem Rassismus spricht, dann meint man ja gerade etwas, was sich tatsächlich verstetigt, auch in relativer Unabhängigkeit von der mehr oder weniger zufälligen Zusammensetzung, etwa von Ermittlungsteams bei der Polizei oder beim Verfassungsschutz. Zu der konkreten Frage, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn? Da würde ich auch gar nicht so von Spekulation reden, sondern da kann man schon sehr handfeste, sozusagen kontrafaktische Szenarien bilden. Also der Anschlag in der Kölner Kolbstraße am 9. Juni 2004 bietet sich ja geradezu an dafür. Wenn das nicht in Köln-Mülheim und in der Kolbstraße gewesen wäre, mit einem hohen Anteil an Migranten mit türkischem Migrationshintergrund eben, sondern sagen wir mal in Köln-Marienburg, ja, wer sich ein bisschen auskennt in der Stadt, weiß, dass das ein gut bürgerliches Viertel ist, da hätte es sich kein Polizeipräsident und auch kein Landesinnenministerium, zu den Details könnte man übrigens auch noch etwas sagen, leisten können, hier die Qualifizierung als terroristischer Anschlag zurückzuweisen. Und genauso ist das ja passiert, übrigens noch am selben Nachmittag dieses 9. Juni 2004. Selbstverständlich hätte man das als einen terroristischen Anschlag gewertet und daran schließen sich dann auch sehr viel weitergehende Fragen an, wobei man allerdings nun auch wirklich nah bei der Sache bleiben muss. Das heißt, man muss diese ganze Mordserie dann auch Schritt für Schritt mal reanalysieren und dann kommt man eben an bestimmte Weggabelungen sozusagen auf der Wegstrecke, bei denen man übrigens auch dann feststellt, dass die Polizei mittlerweile, also nach dem 5. Mord, dann selbst ihre Zweifel entwickelte. Also eigentlich war die Polizei, jedenfalls die unmittelbar ermittelnden Beamtinnen und Beamten, die waren mittlerweile schlauer als die eben angesprochenen Medien, die natürlich auf das angewiesen waren, was sie nun von den Pressesprecherinnen und Pressesprechern der Polizei zum Beispiel oder typischerweise mitgeteilt bekommen haben. Und das sind interessante Vorgänge, die sich insbesondere dann in der bayerischen Polizei und in der Kommunikation mit dem zuständigen Polizeipräsidium in Mittelfranken in Nürnberg und dem bayerischen Innenministerium abgespielt haben.
Würden Sie sagen, Frau Keller von NSU Watch, dass das geradezu ein typischer Ausdruck von strukturellem Rassismus ist, wenn in Medien eben lange Zeit die Angehörigen haben dann gekämpft, dass es nicht so bleibt, nicht die Namen genannt wurden, also die Individuen, sondern die Menschen entmenschlicht als Gruppen dargestellt wurden. Eigentlich ein Indiz dafür, dass genau das passiert ist, nämlich dass es da eine bestimmte Grundhaltung auch in den Medien gab, die zu solchen Äußerungen und Einlassungen oder Unterlassungen geführt haben.
Ja, und ich würde da auch gar nicht unbedingt in der Vergangenheitsform sprechen. Auch heute gibt es ja immer noch rassistisch geprägte Artikel, wo rassistische Ausdrücke benutzt werden. Und wenn wir uns die konkrete Berichterstattung zum NSU-Komplex angucken, ja, es gab unverzichtbare journalistische Recherchen und es haben auch Redaktionen gelernt, das sieht man auch. Aber von den Ermordeten kennen wir eigentlich jeweils nur ein Foto, während wir von der Haupttäterin Beate Zschäpe ganz viele Fotos kennen. Wir wissen sehr viel mehr über ihren Kleidungsgeschmack beispielsweise, als wir über die Ermordeten wissen. Und das ist wirklich eine Leerstelle, die langsam etwas gefüllt wird, die in der Reaktion auf andere Anschläge wie auf den rassistischen Anschlag von Hanau anders ist, weil man auch gelernt hat aus dem NSU-Komplex. Aber dieses Wissen wird noch nicht so sehr auf die Berichterstattung über den NSU-Komplex übertragen. Und wenn wir nochmal vor 2011 schauen, genau, da hat die Gesellschaft Verantwortung, da haben die Medien Verantwortung, da haben auch wir Verantwortung. Wir haben als AntifaschistInnen immer wieder mal daran gedacht, dass ja die drei offenbar untergetaucht sind. Wir hatten auch damals die Strukturen Thüringer Heimatschutz im Blick sozusagen, als die wir später sozusagen NSU-Watch geworden sind. Aber trotzdem haben wir die rassistische Mordserie nicht als solche erkannt, obwohl wir das Wissen über rechten Terror auch ein Stück weit hatten. Und das ist genau natürlich der Punkt. Wie kann man den rechten Terror erkennen? Man erkennt rechten Terror an der Opferauswahl, an der Vorgehensweise, weil sich die extreme Rechte da häufig das voneinander abschaut. Beispielsweise der Anschlag auf die Kölner Kolbstraße war ein Nagelbombenanschlag. Ähnliche Nagelbombenanschläge wurden schon von einem Rechten 1999 in London ausgeführt. Also da eine Parallele, die auch wir hätten erkennen müssen. Und man erkennt es auch an den Tätern. Also wäre das unsere Aufgabe gewesen und auch eine mediale Aufgabe, genau darauf hinzuweisen. Sind nur Menschen betroffen mit Migrationsgeschichte? Könnte das auch ein Recht einen Hintergrund haben. Das ist auch zum Teil passiert, aber eben nicht nachdrücklich genug. Und als dann die Angehörigen 2006 zwei Demonstrationen organisiert haben, in Kassel und in Dortmund nach den Morden an Mehmet Kubaschik und Halit Yozgat, da hat das die Mehrheitsgesellschaft auch nicht gesehen, nicht gehört und auch wir nicht gesehen und gehört. Und das ist zum Teil seit November 2011 anders geworden. Da kämpfen Leute dafür, dass rechte Motive zumindest ausermittelt werden, während die Behörden häufig immer noch davon sprechen, dass Dinge keinen rechten Hintergrund haben können und dann stellt sich raus, hat doch einen rechten Hintergrund. Also das heißt, in der Zivilgesellschaft wurde genau aus diesem Versagen gelernt, auch medial zum Teil, aber eben behördlich sehen wir das nur teilweise.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren hier im Wortwechsel heute über die Lehren, die man in Deutschland gezogen hat aus dem Rechtsterrorismus vom NSU, die sich vor 10 Jahren diese Terroristen selbst enttarnt haben. Darüber diskutieren der Soziologe Matthias Quent, der Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel, Caro Keller von der Organisation NSU Watch und die Journalistin Annette Rammelsberger. Wir haben schon ein bisschen angefangen mit der Frage, was haben die Medien, was hat die Gesellschaft, was haben die Sicherheitsbehörden gelernt aus dem Geschehen vor 10 Jahren oder auch in den Jahren davor? Stichwort Verfassungsschutz, der wurde besonders stark kritisiert. Manche haben sogar gesagt, dass der Verfassungsschutz von einem Frühwarnsystem für Gefährdung der Demokratie eigentlich zu selbst einem Gefährder für die Demokratie geworden ist. Wie sehen Sie das?
Also ich persönlich denke, wir haben gute Gründe gehabt und haben die immer noch die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes insbesondere sehr kritisch zu überprüfen. Und das passiert ja nun wirklich auch. Das gemeinsame Extremismus- und Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern ist ja geschaffen worden. Und man hat sicherlich auch mittlerweile beim Verfassungsschutz, sowohl beim Bundesamt für Verfassungsschutz als auch bei den Länderverfassungsschutzämtern begriffen, nicht nur, dass es Rechtsextremismus gibt. Und ich meine, das ist ja nun, wenn wir nüchtern sind, das dominierende Thema auch bei den jährlichen Pressekonferenzen, die dann, wenn der Jahresbericht etwa des Bundesamts für Verfassungsschutz vorgelegt wird. Also man kann dem Verfassungsschutz heute, weiß Gott, nicht mehr unterstellen, jetzt zu dieser Zeit, nach diesen Erfahrungen, dass er gewissermaßen auf dem rechten Auge blind ist. Und den Verfassungsschutz als Institution anzugreifen, eine Institution, die ja in der Weimarer Republik übrigens von Sozialdemokraten damals geschaffen worden ist, um die Feinde dieser Republik eben tatsächlich aufzuklären und nach Möglichkeit zu bekämpfen. Das sind also völlig abwegige Vorstellungen, nicht zuletzt deshalb, weil der Verfassungsschutz natürlich eine wichtige Funktion wahrnimmt. Übrigens ja nicht nur im Bereich der sogenannten inneren Sicherheit, sondern auch, wenn es um die Spionageabwehr geht, etwa auch um Angriffe auf kritische Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und so weiter. Das heißt also, diese pauschale Kritik am Verfassungsschutz als Einrichtung würde nicht nur das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern würde im Grunde genommen letzten Endes zu einem Triumph gerade der rechtsextremistischen Feinde des Verfassungsschutzes gehören, die ja bei der AfD genauso zu finden sind wie etwa bei Pegida oder anderen Einrichtungen, die sich im Fokus des Verfassungsschutzes befinden.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, man könnte nicht allen, aber einigen Mitarbeitern bei den Sicherheitsbehörden durchaus eine Affinität zu rechtem Gedankengut unterstellen.
Wenn man sich ansieht, was der Thüringische Untersuchungsausschuss zutage gebracht hat, dann fragt man sich natürlich wirklich, ob alles nur Versagen war, Pleiten, Pech und Pannen, oder ob es da nicht doch ein klammheimliches Gewähren lassen war. Es gibt nur nicht den wirklich, ja, die Smoking Gun sozusagen, den harten Beweis, dass es wirklich so war. Und ich als Staatsbürgerin hoffe ja auch extrem, dass es den nie geben wird. Ich will lieber von einem Pleitenverfassungsschutz genervt werden, als von dem Gefühl, dass da der Staat unterwandert ist von Rechtsradikalen. Allerdings muss ich sagen, nachdem man jetzt sieht, wie der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen immer weiter in die rechte Ecke abwandert, macht man sich da wirklich Gedanken. Eine zweite Sache ist, ich habe schon gedacht, dass Verfassungsschützer, Sicherheitsbeamten etwas tun, um dann wirklich diese Pannen wieder auszuwetzen. Dass sie vor Gericht gehen, dass sie da offen berichten, was sie wissen, dass sie wirklich tätige Reue leisten. Und was da kam, war einfach nur blamabel. Männer mit angeklebten Bärten, mit Perücken, mit Kapuzen, die vor sich hinnuschelten und so taten, als wenn sie da bei einem Fahrmann-Treffen wären. Es war extrem erbärmlich. Das hätte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt.
Apropos V-Leute, ist es ein weiteres, ich muss das Wort nochmal bemühen, strukturelles Problem der Sicherheitsbehörden und namentlich des Verfassungsschutzes, das von ihnen verlangt wird, dass sie Insiderkenntnisse haben. Gleichzeitig sollen sie keine Insider selbst sein, also aktiv in der rechten Szene, über die wir hier reden. Und ist das eines vielleicht der wesentlichen Probleme, dass da die Grenzen verschwimmen? Ich meine, es gab 40 V-Leute, die auf den Komplex angesetzt waren über die Jahre. Und von dem einen oder anderen kann man sich schon mit Recht fragen, auch das kam beim Prozess heraus, Frau Rammelsberger, ob die immer noch wussten, wo sie eigentlich hingehören.
Ja, selbstverständlich ist das ein strukturelles Problem. Das hat mit der Natur von Nachrichtendiensten etwas zu tun. Nachrichtendienste arbeiten nun einmal mit V-Leuten, weil sie eben auf andere Weise oft jedenfalls, also von sogenannten Human Sources ist da ja die Rede, an die relevanten Informationen nicht gelangen können. Das ist eben auch in Demokratien, man kann jetzt sagen, leider so der Fall. Und da gibt es Interessenkollisionen. Es gibt ja auch Interessenkollisionen zwischen Verfassungsschutz oder Nachrichtendienst und Polizei etwa. Die Polizei will Kriminelle so schnell wie möglich verhaften. Verfassungsschutzbehörden oder jedenfalls Nachrichtendienste sind oft daran interessiert, ihre Quellen nicht zu gefährden. Also auch Personen, die illegal ganz eindeutig handeln, noch im Feld zu lassen, solange sie, wie man so sagt, abgeschöpft werden können. Also das ist ein objektives Problem. Und die Frage ist natürlich, welche Konsequenzen zieht man daraus? Was nie passieren darf, ist, dass Angehörige des Staates Mittäter bei Straftaten werden. Auch das hat es gegeben. Auch das ist ein notorisches Problem. Und wir haben in Deutschland ein relativ gut, vielleicht sogar sehr gut ausgebautes System der Kontrolle der Nachrichtendienste. Das muss man nun auch feststellen. Wir haben eine parlamentarische Kontrolle. Und in dem parlamentarischen Kontrollgremium sind auch alle Parteien vertreten, übrigens sogar die AfD. Das ist schon eine ziemlich gute Gewähr dafür, dass der Inlandsgeheimdienst, in dem Fall der Verfassungsschutz, sozusagen nicht aus dem Ruder läuft.
Aber der Verfassungsschutz läuft ja trotzdem auch nach 2011 permanent aus dem Ruder. Und das liegt auch daran, dass, wenn man sozusagen von unserer Forderung, die auch nach November 2011 in größerer Breite gestellt wurde, nämlich den Verfassungsschutz abzuschaffen und zu ersetzen durch transparente Strukturen, die die extreme Rechte und andere im Blick haben auf transparente Art und kontrollierbare Art und Weise, wenn man davon absieht, das V-Leute-System ist einfach nicht reformiert worden oder abgeschafft worden. Und das sehen wir auch daran, dass eine Unterstützerin der NSU-Prozess Angeklagten, Susanne G., die ist noch vor Ende des NSU-Prozesses, wollte der Bayerische Verfassungsschutz die SV-Frau anwerben. Das ist eine enge Freundin von André Eminger und Ralf Wohlleben. Und sie
die
war
auch
jetzt,
verurteilt wurden genau, in dem Prozess, muss man sagen.
Die ist nämlich dann, wie ging es weiter, vor 2-3 Monaten selber verurteilt worden wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Also sie hat einen rechtsterroristischen Anschlag vorbereitet und die sollte eigentlich V-Frau werden. Also das heißt, dieses System immer dann, wenn es nicht nur um warme Worte von Reformen geht, sondern sich tatsächlich an der Realität beweisen muss, dann sehen wir diese Dinge, die sich einfach nicht geändert haben und die weiterhin eine Gefahr darstellen, die vom Verfassungsschutz aussieht. Und da sind ja, wenn wir nach Thüringen schauen, um da mal sozusagen den Ball zu übergeben, sind ja sich auch andere Gedanken gemacht worden und ist das ja auf den Prüfstand gestellt worden. Da gibt es ja jetzt eine Einrichtung aus der Zivilgesellschaft, die das anders probiert.
Herr Quent, ja, in Jena direkt angesprochen, glauben Sie an die Selbstreinigungskräfte im Verfassungsschutz aufgrund der Vorkommnisse genauer hinzuschauen? Immerhin ist jetzt ein Mitarbeiter, das war ein Ausbilder, mit Hausverbot belegt worden wegen extremistischer Aussagen. Hat sich da was verändert?
Da hat sich was verändert. Die Zäsur war aber nicht der NSU, sondern der Zäsur waren die Eskalationen in Chemnitz, waren die Anschläge der letzten Jahre. Herr Maaßen war ja die Reaktion. Er sollte aufräumen. Und jetzt sehen wir, dass er in seinem eigenen Bundestagswahlkampf radikalere Positionen verbreitet hat, als wir die zumindest in dem Zeitraum von der AfD-Bundesspitze gehört haben. Insofern ist das keine Zäsur, die auf den NSU zurückgeht. Nichtsdestotrotz, Herr Haldenwang und das jetzige Bundesamt für Verfassungsschutz, auch Herr Kramer hier in Thüringen, haben diese Probleme auf dem Schirm, gar kein Zweifel. Aber daran zeigen sich zwei grundsätzliche Fragestellungen, die Institutionen betreffen. Nämlich das eine ist, wenn der Verfassungsschutz jetzt die sogenannte neue Rechte in den Blick nimmt und als rechtsextremistisch einordnet, die gibt es seit den 1960er Jahren, dass die Kernstelle sozusagen das Institut für Staatspolitik, das sogenannte, das jetzt als rechtsextrem bezeichnet wird, das gibt es seit über 20 Jahren. Und das stellt auch die Objektivität dieser Behörde in Frage und die Frage, wie weit da politische Interessen eine Rolle spielen. Ich will noch einen zweiten Grundaspekt kurz benennen, und das ist der Nimbus des Frühwarnsystems. 1997 stand im Spiegel mit Hinblick auf die rechtsextreme Szene in Jena, hier deutet sich die Entwicklung eines terroristischen Untergrunds an. Der Innenminister, der Chef des LKAs haben mit Blick auf diese Gruppe genau davor gewarnt. Und dann hieß es in dem Spiegelartikel, kann man noch nachlesen online, eine braune RAF beruht nicht, weil keine Szene ist so mit V-Leuten durchsetzt wie die Rechte. Das heißt, der Glaube daran, dass die V-Leute schon irgendwie was auflösen würden, hat dazu geführt, dass man hier nicht seitens der Polizei, die diese Rechtsextremen hier vor Ort ja sehr genau im Blick hat, und übrigens, dass da keine Konsequenzen gefolgt sind. Und das setzt sich fort, wenn die AfD jetzt als rechtsextrem eingeschätzt wird, die identitäre Bewegung jetzt 2019 erst, obwohl sie seit 7 Jahren aktiv sind, dann zeigt das Dilemma, dass ein Nachrichtendienst zu Recht unter engen juristischen gesetzlichen Vorgaben operiert, aber das Vertrauen einer Gesellschaft in diese Organisation als Frühwarnsystem, das ist verfehlt, weil ein Frühwarnsystem kann und darf es gar nicht sein als Teil der Exekutive, als Nachrichtendienst. Da müssen andere gesellschaftliche Kräfte, Zivilgesellschaft, Journalismus, Wissenschaftler.
Frage an die Journalistin Annette Rammelsberger und den Politologen Wolfgang Seibel. ob Sie dem zustimmen, was der geschäftsführende Bundesinnenminister Seehofer jetzt aus Anlass des Jahrestages der NSU-Enttarnung gesagt hat. Er sagt nämlich, es sind alle notwendigen Konsequenzen gezogen worden. Zitat, die Handlungsempfehlungen für Polizei, Justiz, Nachrichtendienste und Demokratieförderung sind weitestgehend umgesetzt.
Schön wär's. Schön wär's, wenn das, was man aufschreibt, sich dann auch in der Realität widerspiegelt. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was ein Innenminister als Leitbild vorgibt und dem, was dann in den einzelnen Abteilungen, den Referaten und dort an der Front dann auch wirklich gelebt wird. Ich sehe das noch nicht, aber ich bin ja bereit zu hoffen.
Ja, mir fällt auf, dass wir jetzt schon wieder nicht mehr über die 10 Mordopfer reden, sondern wir führen hier eine Diskussion, die sich auf Dinge konzentriert, die viele von uns natürlich jetzt bewegen, insbesondere nach den Anschlägen von Hanau, von Chemnitz, von Halle, bei denen aber nun im Vordergrund steht eben diese Problematik, dass wir eben einen doch tiefer in der Gesellschaft verwurzelten Rechtsextremismus in Deutschland haben, als wir als Gesellschaft das lange Zeit haben wollten. Jetzt ist die Frage, worüber genau wollen wir reden? Ja, wollen wir nicht doch uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, was damals schiefgelaufen ist und ob daraus Lehren gezogen worden sind? Darauf zielt ja Ihre Frage. Und natürlich sind daraus Lehren gezogen worden. Und natürlich gibt es nach wie vor Schwachstellen. Ich persönlich frage mich in der Tat, wie es möglich sein kann, dass Angehörige von Verfassungsschutz und Polizei das Gegenteil von dem tun, wofür sie eigentlich da sind, also die Verfassung nicht zu schützen, sondern eben mit Verfassungsfeinden sogar letzten Endes zusammenzuarbeiten, so wie das ja für den ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herrn Maaßen, nun leider gesagt werden muss, oder wenn Polizisten ihrerseits eben Straftaten, die sie aufklären müssten, nicht mit der hinreichenden Gewissenhaftigkeit aufklären. Da ist noch viel zu tun und da ist insbesondere sehr viel mehr zu tun bei Polizei und Verfassungsschutz im Bereich der Personalrekrutierung, auch der Personalfortbildung. Da fragt man sich ja manchmal, was eigentlich nun an Ernsthaftigkeit da Platz greift, wenn man zum Beispiel das vergleicht mit der Praxis in der privaten Wirtschaft, wo also tagelang, und zwar nicht nur bei der Besetzung von Führungspositionen, sogenannte Assessment Centers stattfinden. Und bei Polizei und Verfassungsschutz muss man feststellen, dass eben dann doch auch bei Einstellungsverfahren dann immer wieder Leute rekrutiert werden, von denen man eigentlich bei genauerer Prüfung hätte wissen können und hätte feststellen müssen, dass sie für diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe eben einfach nicht geeignet sind.
Dann nehmen wir doch mal den Hinweis von Herrn Seibel auf, Frau Keller, und fragen mit dem Blick auf die Opfer. Haben Sie das Gefühl, dass sich da etwas, es hat ja auch die furchtbaren Anschläge von Hanau inzwischen gegeben, 2019, hat sich da etwas geändert, wie die Politik, wie die Medien umgehen mit den Opfern? Hören Sie mehr auf die Opfer und deren Einschätzungen, deren Gefühle? Werden Sie weniger verallgemeinert und entmenschlicht, wie wir schon gesagt haben, in anderen Zusammenhängen? Nimmt man die ganze Bedrohung und die ganze Gefühlslage ernster?
Also ich würde erstmal voranschieben, wenn man alle notwendigen Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gezogen hätte, dann hätte es diese Opfer nie gegeben. Mit dem Wissen, was man aus dem
NSU... Sie meinen die Hanauer Opfer?
Genau. Weder die Opfer am Olympia-Einkaufszentrum, weder Walter Lübcke wäre ermordet worden, noch die Opfer in Halle und auch die Opfer in Hanau nicht. Denn mit dem Wissen sozusagen, was man aus dem NSU-Komplex rauszieht, über Funktionieren von rechten Terror, kann man weiteren rechten Terror stoppen. Und das heißt, da sind die richtigen Konsequenzen nicht gezogen worden. Klar, so wie der NSU funktioniert hat, wird es nicht vielleicht beim nächsten Mal funktionieren. Aber es gibt ja allgemeine Lehren daraus, wie zum Beispiel, es gibt Konjunkturen von rechter Mobilisierung in der Gesellschaft. In den 1990er Jahren beispielsweise, auch in den 80er Jahren gab es das und jetzt in den letzten Jahren. Und daraus können wir erkennen, immer wenn es so eine rechte Mobilisierung gibt, gibt es auch rechten Terror. Das heißt, wenn man also so eine Mobilisierung sieht, kann man anfangen zu warnen, hier wird es rechten Terror geben. Das haben wir auch getan. Nach den rechten Aufmärschen von Chemnitz haben wir damals geschrieben, diese Aufmärsche bieten die Grundlage für einen neuen NSU. Und was ist passiert? Leider mussten wir Recht behalten. Der Mörder von Walter Lübcke hat genau bei diesen Aufmärschen in Chemnitz beschlossen, Walter Lübcke umzubringen. Wenn es um den Umgang geht mit den Betroffenen, mit den Opfern, da hat sich auf der Oberfläche etwas geändert.
Medial oder gesellschaftlich oder politisch?
Also, das ist jeweils unterschiedlich. Auf gesellschaftlicher Ebene hat sich sehr viel geändert, auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Da werden bundesweit tatsächlich solidarische Netzwerke geknüpft, die bei den Betroffenen, bei den Opfern stehen, mit ihnen gemeinsam um Aufklärung kämpfen. Und da kommen wir schon zu einem Punkt, der sich eben nicht geändert hat. Immer noch müssen die Angehörigen, die Betroffenen selber, die gerade einen Anschlag überlebt haben oder dort jemand sehr nahes, ihre Familienmitglieder verloren haben, selber darum kämpfen, dass diese Anschläge aufgeklärt werden. Genauso wie es beim NSU der Fall war. Sie müssen darum kämpfen um Unterstützung, um finanzielle Unterstützung, dass sie Hilfe bekommen. Ja, ihnen werden andere Worte gesagt. Es wird von Rassismus gesprochen, ganz schnell nach dem Anschlag von Hanau. Das ist natürlich ein Fortschritt. Aber wenn es dann um Konsequenzen geht, sehen wir, dass sich da nicht so viel verändert hat. Bei der medialen Berichterstattung sieht man schon Fortschritte, aber wie gesagt, das ändert sich auch immer mal wieder.
Nun sind weder Behörden noch Medien oder die Gesellschaft monolithische Blöcke. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie die Generalbundesanwaltschaft in den vergangenen Jahren tatsächlich frühzeitig eingegriffen, Verfahren an sich gezogen und Eskalation, noch weitergehende Eskalation damit auch unterbunden hat, denke ich schon, dass es Fortschritte gibt. Andererseits sehen wir gerade in vermeintlichen Alltagssituationen, dass rechtsextreme Tatmotive vor Gericht nicht behandelt, nicht benannt werden, dass Täter gar nicht bestraft werden, weil Verfahren nicht bis zum Ende geführt werden. Da gibt es eine ganze Reihe von vielen Problemen, aber es gibt auch jetzt eine deutliche Artikulierung von Rassismus, eine deutliche Benennung des Problems. Ich möchte aber noch einen Aspekt noch mal in Erinnerung rufen. Der NSU-Komplex ist ja tatsächlich auch operativ nicht aufgeklärt. Das tangiert die Frage der sozusagen der Konsequenzen, die seitens der Behörden und seitens auch der Politik gezogen wurden. Bei der Ermordung von Halit Yozgat in Hessen war ein Verfassungsschützer Andreas Temme zur Tatzeitpunkt am Tatort anwesend. Er hat in den Ermittlungen gelogen. Jeder weiß das. Die Akten sind für 30 Jahre gesperrt und werden nicht freigegeben, weil die Freigabe vermeintlich die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Und das ist, glaube ich, ein Stachel, den man in diesem Gespräch auch nochmal benennen muss, dass hier Dinge grundsätzlich sich zumindest im Rückblick auf die Aufarbeitung des NSU nicht so gedreht haben, als dass das Aufklärungsinteresse, das ja auch die Bundesregierung einmal versprochen hat, über anderen Interessen stehen.
Aber es hat sich hoffentlich, Frau Rammelsberger, aus Ihrer Sicht geändert, dass rechter Hass gesamtgesellschaftlich, in den Medien, in der Politik, wahrgenommen wird als ein Problem von Migranten.
Ja, aber nicht nach dem NSU. Diese Zäsur hat erst stattgefunden nach dem Mord an Walter Lübcke. Und das ist eigentlich das Bittere. Man hat das Gefühl, dass die NSU-Morde die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die weiße Mehrheitsgesellschaft, nicht sonderlich beunruhigt haben, weil sie immer noch sagen konnten, wir sind nicht gemeint, das sind halt die Ausländer. Aber in dem Moment, als Walter Lübcke, ein CDU-Kommunalpolitiker aus Kassel, auf seiner Terrasse in einem kleinen friedlichen Dorf von einem Neonazi ermordet worden ist, da war dann dem Letzten bewusst, dass rechter Terror alle trifft und dass blonde Haare und blaue Augen nicht schützen.
Wichtig war, glaube ich, auch noch mal der Hinweis in dieser Diskussion, dass Rechtsextreme weiter aktiv sind in Deutschland. Es gibt eine rechte Partei, die sich etabliert hat, das muss man so sagen. Jeder dritte Mann in Sachsen hat die AfD, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, gewählt bei den letzten Bundestagswahlen. Hat die Verbreitung von rechtem Gedankengut, ohne dass es sofort in Terror gehen muss, aber das Vorfeld von Terror sein kann, zugenommen?
Ich habe ein bisschen Probleme jetzt mit der Diskussion. Ich würde zum Beispiel Frau Rammelsberger deutlich widersprechen. Also was richtig ist, ist, dass mit dem Mord an Walter Lübcke eben tatsächlich hier eine ganz neue Dimension zutage getreten ist, nämlich wie radikal nun Rechtsextremismus in der Tat ist. Das mag vielen ins Bewusstsein gedrungen sein. Nur zu sagen, der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland seien die NSU-Morde mehr oder weniger gleichgültig geblieben, das kann man nun in Anbetracht von mehr als einem Dutzend parlamentarischen Untersuchungsausschüssen auch nach der ausdrücklichen Anerkennung der Verantwortung des Staates damals durch die Bundeskanzlerin wirklich nicht sagen. Ich meine, das war ein Fanal, was auch sofort nach 2011 als solches begriffen worden ist und was eben auch Konsequenzen gehabt hat aufgrund der tiefen Erschütterung der Bevölkerung über die Tatsache, dass das Versprechen unseres Grundgesetzes, nämlich dass vor dem Gesetz alle gleich sind, dass das eben nicht eingehalten worden ist, wenn es zu einer Mordserie kommen kann, wo 9 Menschen, die der gleichen Minderheit in der Gesellschaft angehören, zu Mordopfern werden konnten, ohne dass die dafür zuständigen Sicherheitsbehörden wirksam etwas dagegen unternommen haben. Ja, das ist nun wirklich eine tiefe, tiefe Erschütterung auch des Selbstbewusstseins natürlich dieser Gesellschaft insgesamt gewesen, so dass ich nun wirklich nicht die Definition akzeptieren würde, das sei der Gesellschaft in Wirklichkeit egal geblieben. Im Gegenteil, das war ein wichtiger Wendepunkt, auch ein Wendepunkt zum Guten in der innenpolitischen Kultur in diesem Land.
Ich muss mich da jetzt wirklich dagegen verwahren, weil ich einfach falsch zitiert werde von Herrn Seibel. Ich habe nicht gesagt, dass es egal ist, sondern dass sich viele, die blond und blauäugig sind und der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, nicht persönlich bedroht fühlten von dieser Art von Terror. Das ist etwas vollkommen anderes, als wenn es allen egal ist. Nein, egal war es nicht, aber es ist ein Unterschied, ob diese Brandmauer übersprungen wird oder ob man sagt, das ist ein Risiko für die migrantische Gesellschaft oder es ist ein Risiko für die gesamte Gesellschaft.
Da haben Sie ja wieder vollkommen recht, Frau Rammelsberger, aber gerade das ist ja auch ein wichtiger Erklärungsfaktor für die internen Fehler und Fehlermittlungen, die es bei der Polizei, was ich näher untersucht habe, ja passiert ist. Das war ja auch meine Feststellung zu Beginn unseres Gesprächs. Wenn das damals nicht in der Kolbstraße, sondern in Köln-Marienburg passiert wäre, dann wäre das Echo völlig anders gewesen, sowohl bei den Behörden als auch bei den Medien.
Ich hätte gerne noch von Frau Keller und Herrn Quent zum Schluss dieser Diskussion eine kurze Antwort auf die Frage, inwieweit es so ist, dass Rechtsextreme nicht nur weiter aktiv sind, trotz allem in Deutschland, sondern eben rechtes Gedankengut als sozusagen Bodensatz sich sogar weiter ausgebreitet hat.
Das ist so, das ist das, was man beobachtet und das gehört ja zusammen. Also rechte TäterInnen, die handeln ja unter dem Eindruck, einen sogenannten Volkswillen durchzusetzen durchaus. Und da erfahren sie natürlich Rückenstärkung, wenn sie auf so große Aufmärsche wie Pegida gehen können. Wenn sie sehen, wie die AfD, welchen Erfolg die hat. Oder wenn sie auch auf so große Aufmärsche wie der Corona-LeugnerInnen gehen können. Auch dort gibt es schon ganz lange Warnungen, dass das eine Bewegung ist, die möglichen nächsten rechten Terror den Rücken stärken wird, aus welcher Struktur nächste rechte TerroristInnen kommen könnten. Und leider auch da musste man Recht behalten. Mitte September ist Alex W. in einer Tankstelle in Idar-Oberstein von so einem Corona-Leugner ermordet worden. Auch da sind die Warnungen wieder verhallt, weil man wieder ganz lange diskutiert hat, was ist das für eine Bewegung? Die sehen ja gar nicht aus wie Neonazis, anstatt auf die Inhalte zu gucken, die von Anfang an antisemitisch geprägt waren. Und das ist das Wichtige, es ist verbreitet, aber es kann zurückgedrängt werden und muss zurückgedrängt werden.
Also nie wieder NSU, müssen wir konstatieren, ist heute ein frommer Wunsch und keine Realität.
Ich wollte eigentlich nochmal auf die Frage eingehen, gibt es heute mehr Rechtsextremismus als früher? Empirisch ist die Frage, ob es heute mehr Rechtsextremismus gibt als vor 10 oder 20 Jahren, gar nicht so einfach zu beantworten. Er ist heute sichtbar geworden, er hat ein eigenes Lager, ein eigenes Milieu hervorgebracht, das sich auch parlamentarisch artikuliert. Allerdings waren diejenigen, die Treiber dieser Radikalisierung sind, ja auch zum Großteil vorher schon im politischen Spektrum aktiv. Weder die neue Rechte noch der Rassismus noch der Rechtsextremismus bei Behörden ist etwas Neues. Und diese Kontinuität ist der eigentliche Skandal. Ich denke, dass es heute aufgrund des gesellschaftlichen, des zivilgesellschaftlichen Drucks und auch eines Umdenkens in Institutionen, wenn vielleicht nicht durchweg, so sich nicht wiederholen könnte. Aber das Problem ist, dass auch der Rechtsextremismus ja innovationsfähig ist. Das heißt, er tritt heute anders auf, Täterinnen radikalisieren sich anders und sie haben mit den Parlamenten, mit großen öffentlichen Bühnen auch andere Möglichkeiten, ihre originären Botschaften zu verbreiten.
Frau Rammelsberger.
Ich glaube, der Rechtsextremismus hat sich verfestigt und wer 2018 nach dem Urteil im NSU-Prozess gedacht hat, dieses Kapitel wäre abgeschlossen, der hat sich getäuscht. Leider.
Damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel, sicher nicht am Ende der Diskussion. Was haben Politik, Sicherheitsbehörden, Medien, Gesellschaft aus den NSU-Morden gelernt, die vor 10 Jahren offenbar wurden? Darüber diskutierten der Soziologe Matthias Quent, der Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel, Caro Keller, Sprecherin von der Organisation NSU Watch und die Journalistin Annette Rammelsberger. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.